Vielen Dank, Frieda. Schönen guten Abend. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, es ist jetzt ein bisschen mehr als 2 Jahre her, dass ich hier im Lyrikkabinett meinen Gedichtband Münden in Züngeln vorstellen durfte. Und ich erinnere mich noch sehr gern an diese Lesung damals, weil Thomas Peuß sie damals eingeleitet hat und im Anschluss an die Lesung mit mir dann auch ein Gespräch geführt hat. Und ja, Sie haben ja schon gehört jetzt von Frieda von Amon, dass er mich recht gerne lobt. Und das ist natürlich dann immer angenehm, wenn man mit so jemandem auf der Bühne sitzt. Aber damals war es eigentlich, ging es eigentlich noch einen Schritt weiter. Es war nämlich so, dass dieses Gespräch, das er mit mir geführt hat, damals mich sehr gefordert hat. Also ich hatte den Eindruck, dass seine Fragen einen unglaublich breiten Horizont aufmachen und dass meine Antworten eigentlich wie so schwindelnde Blätter da kurz mal durchflackern, aber nun wirklich nicht die ganze Breite abstecken können, die Thomas Preuß vorgegeben hätte. Und deshalb bin ich mir auch alles andere als sicher, ob es mir damals wirklich immer gelungen ist, eine klare gedankliche Bewegung in den Raum zu ziehen. Versucht habe ich es, aber ich weiß noch sehr genau, dass ich also an einer Stelle einfach nur einen ausweichenden Schlenker gemacht habe. Und das war, als Thomas Preuß mich gefragt hat, was aber nun, sagt er, die psychisch-geistige Relevanz einer solchen Spracharbeit sei, wie ich sie in meinen Gedichten betreibe. Ich konnte darauf überhaupt nichts sagen, aber ich habe gleich gemerkt, dass das eine Frage ist, die an den Kern dessen geht, was ich als Leserin und Dichterin suche und versuche. Deshalb habe ich diese Frage damals ganz still eingesteckt und mitgenommen und sie ist mir seitdem immer wieder hochgekommen. Ich habe immer wieder versucht, da weiterzudenken und deshalb habe ich sie auch heute wieder mit dabei. Ich werde sie aufgreifen und werde versuchen, eine erste Antwort auf diese Frage zu entwerfen. Ich werde diese Antwort, die ich entwerfen möchte, von einer lesenden Position aus entwickeln und ich möchte von dort aus gerne sagen, was und wie denn Gedichte, wie ich sie verstehe, mag, vielleicht sein und wirken können. Und zwar im Denken, das ist im Körper, das ist im Fühlen, denn für mich sind die alle drei nur eines. Und ich möchte sagen, warum dieses Können von Gedichten für mich wichtig ist, ja mir sogar relevant erscheint. Von den Personen, an deren Denken sich das meine anlehnt, werde ich hier nur einige nennen können. Andere sind zwar inhaltlich sehr präsent, aber sie werden namentlich doch fehlen, wie das gerne ist in solchen Vorträgen. Und ich werde auch nur mit einem einzigen Gedicht von einem Dichter arbeiten. Und ich möchte damit aber nicht gesagt haben, dass sich nicht an Texten von ganz anderer Machart und von ganz anderen Autorinnen und Autoren sich nicht ganz Ähnliches zeigen ließe. Und zwar etwas zeigen ließe, das ich jetzt im Folgenden umreißen möchte und das ich fürs erste Mal das lyrische Potenzial nennen möchte. Das lyrische Potenzial ist für mich eine Eigenschaft und auch Fähigkeit von Text, die sich zwar nicht auf Lyrik, Poesie, Gedicht beschränkt, also auf diesen Ort, zu dessen Bezeichnung sich im Moment ja 3 Wörter drängeln, als sei dieser Ort besonders aufregend oder besonders unbehaglich oder beides. Also kurz, als sei die Lyrik ein Ort mit Potenzial. Und trotzdem heißt diese Eigenschaft für mich eindeutig lyrisch, weil das Gedicht sie häufig zeigt und sich manchmal auch ganz auf diese Eigenschaft und Fähigkeit von Text verlässt, ohne dabei aufzuhören, ein Gedicht zu sein. Aber auch Prosatexte zeigen lyrisches Potenzial. Ich denke zum Beispiel an die Lesefülle, die Arbeiten von Kristina Virak oder Andrea Winkler oder der Tschechin Daniela Hodrova gewähren, um nur mal diese 3 zu nennen, die ich persönlich für Autorinnen von Prosa at its best halte. Und es gibt Texte, die nennen sich Gedicht und das auch völlig zu Recht, weil ich wüsste auch nicht, wie sie anders heißen sollen. Und ich finde aber überhaupt nichts von dem in ihnen, was ich beim Lesen suche. Ich komme am häufigsten zu dem, wonach ich suche, in Gedichten, die manchmal dunkel genannt oder dunkel geschimpft werden. Paul Celan hat 1960 in seiner Büchnerpreisrede gesagt, ich zitiere, meine Damen und Herren, es ist heute gang und gäbe, der Dichtung ihre Dunkelheit vorzuwerfen, Zitat Ende. Und dunkel, so scheint mir, soll an dieser Stelle und in vielen anderen Fällen wohl vor allem unklar oder unverständlich heißen. Und ganz nebenbei möchte ich sagen, dass sich eine solche Situation von heute her gesehen gar nicht besonders schlecht ausnimmt, weil heute ist es eher gang und gäbe der Dichtung, egal welche Ausprägung, ihre Existenz als solche vorzuwerfen. Ich finde es, das Gesuchte, oder vielleicht sollte ich besser sagen, ich finde mich, mich in der Welt, in den Dunklen, also unter den Gedichten. Und dabei habe ich selber als Lesende durchaus Probleme, das Dunkle in den Texten zu finden. Ich habe diesen Ort noch nicht bestimmen können, wo es im Text oder am Text sein soll. Geht man noch einen Schritt weiter, stellt man fest, dass solchen Texten als zweites Etikett sehr häufig das Wort hermetisch angeheftet wird. An der Uni Leipzig gibt es ein Wortschatzportal. Dieses Wortschatzportal wertet Printmedien und Online-Medien aus. Und in den Texten von diesem Korpus habe ich hermetisch nachgeschlagen und dort folgt auf hermetisch in den allermeisten Fällen eine Form des Wortes abgeriegelt. Geht man von dort wieder zurück ins Gedicht, dann wäre das Gedicht in einer solchen Wahrnehmung da, als irgendetwas Finsteres, in sich geschlossenes Etwas, als ein dichtes oder dorniges Gestrüpp, so wenigstens stelle ich mir das vor, wenn man von hermetisch abgeriegelt kommt, und ich verstehe gut, dass man so etwas umgeht. Aber wenn ich Gedichte lese, habe ich noch überhaupt gar keinen solchen Text gesehen, der dunkel oder hermetisch abgeriegelt wäre, außer vielleicht als Geburt von Fachgebieten, zu deren Erschließung mir einfach die Vokabeln fehlen. Und deshalb vermute ich, wir haben es vielleicht überhaupt gar nicht mit dem Düster des Gestrüpps zu tun bei Gedichten, sondern wir haben es mit der Art von Dunkelheit zu tun, die aus zu großer Helle kommt. Und zwar die silberndunkle Scheibe ist es, die sich gleich auf die Sonne legt, wenn ich ungeschützt in sie hineinsehe. Denn dann sind die Gewächse schwarz und scharf, wie sie den Lauf eines grell in Licht gestreckten Feldes abgrenzen und ziehen und brechen. Und aus der Ferne kann ich nur ihren Schnitt sehen. Und erst im Nahen, auf Atem und auf Fingernähe, sehe ich dann gefärbt sein, ineinander gespielte Licht- und Schattenrinnen, lebendes Material. Und wenn ich mich damit umgehend traue, wenn ich riskiere oder hoffe, es sticht mir ein in seins gekerbtes Licht nach innen, dann ist es vielleicht als sein eigenes in meinem fort. Polje vnesapno mak. Feld, plötzlich Mohn. Heißt ein Gedicht eines Dichters, eines tschuwaschisch-russischen Dichters namens Gennadi Aigi, der nicht selten hermetisch genannt wird. In meiner Übersetzung heißt der Text Feld ein plötzlicher Mohn. Ich lese Ihnen den Text zuerst auf Russisch und dann auf Deutsch vor. Polje vnesapna mak. Bledno zarjojo, kak buta do radunjeskoj. Mezh lepestkami с тайными зернами ни для кого этот короб нежнейший. И словно постукивает эта сиротская, слабая, словно из грусти зарья. У безмолвной и неторопливой больше, чем приношение готового. О пребывание спокойное, столь молчаливо исполненного. Ein plötzlicher Mohn. Als blasses Dämmern, gleich einem Vorradonischen, zwischen den Blütenblättern voll heimlicher Körner für niemanden, ein brüchiges Körbchen. Und als klopfte es zart, verwaist wie vor Kummer schwach dieses Dämmern, o stummes, verhaltenes mehr als das Bereitete geben kann, o Dasein ruhig, des in welchem Schweigen vollbrachten.